Schönen Dank, lieber Herr Würst, verehrte Gäste, liebe Frau Bürgermeisterin Schwandt-Werpes, sehr geehrter Herr Botschafter Wieck. Ich darf auch unsere Preisträger aus Syrien begrüßen. Suat Tayeb und Amma Zakaria sind heute hier. Darüber freuen wir uns sehr. Und vor allen Dingen, lieber Wladimir Wojnowitsch und Olga Wojnowitsch, seine Tochter, herzlich willkommen in Köln am Rhein. Damals waren Sie ja schon hier angekommen. 1980 sind dann nach München ausgebüxt, aber auf Ihre Biografie werde ich jetzt noch näher eingehen. An einem heißen Junitag im Jahre 1976 versammelte sich auf dem Friedhof des idyllischen Schriftstellerdörfchens Peredelkino bei Moskau eine Gruppe Männer und Frauen, um ihren Freund und Kollegen Konstantin Bogatajow zu Grabe zu tragen. Nobelpreisträger Boris Pasternak hatte große Stücke auf den Germanisten und Übersetzer gehalten, dessen Rilke-Nachdichtungen als feinste Poesie gepriesen wurden. Unter den Trauernden befanden sich neben dem Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow vornehmlich Vertreter der Literatur wie Lydia Tschukowskaja, Bella Ahmadulina, Wassili Aksionow, Jewgeni Jewtuschenko und unser Preisträger in spe, Wladimir Wojnowitsch. Konstantin Bogatajow war brutal ermordet worden. Seine Frau hatte ihn mit einem eingeschlagenen Schädel vor der Wohnungstür gefunden. Wer war der Täter? Oder waren es mehrere? Als die Polizei nichts herausfand, verdichtete sich der Verdacht, der sowjetische Geheimdienst könnte hinter der grausamen Tat gesteckt haben. Die unübersehbare Präsenz des KGB auf dem Friedhof sprach nicht gegen die Vermutung. Konstantin Bogatajow war ein friedfertiger Mensch gewesen. Aus seiner Ablehnung des kommunistischen Systems hat er allerdings nie ein Hehl gemacht. Unter Stalin war er erst zum Tode, dann zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Für was? Für nichts. Die Trauernden würdigten einer nach dem anderen Konstantin Bogatajow als feinsinnigen, charaktervollen Menschen und beklagten seine brutale Ermordung. Wladimir Wojnowitsch ließ es dabei nicht bewenden. In loderndem Zorn schleuderte er den KGB-Leuten, die bewaffnet mit Kameras das Geschehen auf dem Friedhof verfolgten, seine Anklage in ihre Gesichter. Das Todesurteil, das unter Stalin ausgesprochen worden sei, hätten sie an Konstantin Bogatajow nun vollstreckt. Den Anwesenden stockte der Atem. Würde sich die sowjetische Staatsmacht, würde sich der allmächtige Geheimdienst den öffentlich vorgetragenen Mordvorwurf gefallen lassen? Musste nun auch Wladimir Wojnowitsch um sein Leben fürchten? Er war ohnehin schon Repressionen ausgesetzt. Schutz genoss er keinen. Doch selbst Lebensgefahr konnte ihn nicht davon abhalten, Unrecht zu nennen, was Unrecht war. Wladimir Wojnowitsch hat es jedweder Obrigkeit nicht leicht gemacht, sich selbst auch nicht. Wenn es um Menschenrechte ging, waren mit ihm keine Kompromisse zu machen. Das gilt bis heute. Ich bin nicht auf Konflikte mit der Macht aus. Ich beschäftige mich nicht gerne mit Politik, aber es gibt Dinge, die mich einfach nicht ruhig schlafen lassen. Wenn ich sehe, dass Schriftsteller wie Sinjavsky und Daniel, dann Ginzburg und Galanskow, danach Bukowski, dagegen nicht zu protestieren, das kann ich einfach nicht. Dies sagte er 1975 gegenüber der Zeit, als es um seine Existenz und Sicherheit besonders schlecht stand. Die sowjetische Staatsmacht wollte ihm durch Ausschluss aus dem Schriftstellerverband, durch Veröffentlichungsverbote und Schikanen das Leben unerträglich machen. Aber er ließ sich nicht klein kriegen. Wenn man sein Leben Revue passieren lässt, dann ist es geprägt von ständigem Kampf gegen eine staatliche Übermacht, besonders in den ersten 5 Jahrzehnten. Das an Auf und Abs reiche Leben von Wladimir Wojnowitsch kann ich nur in groben Zügen zusammenfassen. Geboren wurde er 1932 in Tadschikistan, damals Sowjetrepublik. Unbeschwert war seine Kindheit nicht. Der Vater von Berufsjournalist wurde wie Millionen andere Sowjetbürger Opfer des stalinischen Terrors. Er wurde verhaftet und kam erst zum Kriegsbeginn wieder frei, als jeder Mann an der Front gebraucht wurde. Die Mutter, eine Mathematiklehrerin, musste sich allein mit ihren Kindern durchschlagen. Ihr Sohn Wladimir wurde Tischler. Beim Militär arbeitete er als Flugzeugmechaniker. Aber er hatte andere Träume. Er wollte Geschichten und Gedichte schreiben. Seine Bewerbungen beim Literaturinstitut fanden allerdings keine Gnade. Wladimir Wojnowitsch wollte auch nach Moskau. Aber auch das wurde ihm schwer gemacht. So ging das über Jahre. Ein Hungerleben. Dann klappte es doch. Er landete beim Rundfunk. Vielseitig begabt, wie er war, schrieb er 1960 auf Bestellung im Handumdrehen ein Lied auf die Kosmonauten Nikolajew und Popowitsch. Es wurde ein Ohrwurm, fast eine Hymne der Kosmonauten. Sie sangen sie, wenn sie ins Weltall flogen. Ja, veru, druzia, karavane, raket, pomchat nas vperyod, atsvesti, dosvesti. Auf Deutsch könnten die Zeilen so lauten. Ich glaube, Freunde, in Karawanen von Raketen werden wir vorwärts rasen von Stern zu Stern. Selbst der allmächtige Parteichef Nikita Chruschtschow konnte nicht umhin, auf den Zinnen des Lenin-Mausoleums die Verse von Wladimir Wojnowitsch zu singen. Als er die aus dem Weltall zurückgekehrten Kosmonauten Nikolajew und Popowitsch auf dem Roten Platz in Moskau begrüßte. Es sah wie ein Durchbruch aus, zumal gleichzeitig die angesehene Literaturzeitschrift Novy Mir eine Erzählung von Wladimir Wojnowitsch abdruckte. Tauwetter hatte eingesetzt. Vieles vorher Unmögliche wurde möglich. So auch die Aufnahme unseres unverzagten Jungliteraten im Schriftstellerverband. Auch bei Novy Mir lief es. Die Zeitschrift veröffentlichte 2 weitere Erzählungen, in denen Wojnowitsch sich mit Elan und Witz über Korruption und Fusch im Bauwesen hermachte. Dem Publikum gefiel die ungewohnte Offenheit, der politischen Führung hingegen nicht, was die gelenkte Presse prompt zu massiver Kritik an dem Schriftsteller veranlasste. Vorbei war es mit dem kurzen Höhenflug. Wladimir Wojnowitsch stürzte steil ab in offizielle Ungnade. Schikanen setzten ein. Sie wurden mehr und sie wurden bedrohlicher. Mit einer größeren Wohnung konnte er nicht mehr rechnen. Mit Veröffentlichungen seiner Arbeiten auch nicht. Seine Bücher verschwanden aus den Regalen. Aufträge für Filmdrehbücher wurden zurückgezogen, neue nicht angenommen. Selbst im Theater, ein von der Bevölkerung geschätzter Winkel, in dem hier und da Kritisches möglich war, hatte er plötzlich keine Chance mehr. In dieser Zeit begann er, die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin zu schreiben, die als Schelmenroman in einem Atemzug mit dem Weltbestseller Schweg von Jaroslav Hašek genannt werden. In der Sowjetunion fand sich dafür allerdings kein Verlag. So gingen die Seiten als Samizdat, als Selbstdruck von Hand zu Hand. Die Leser und Leserinnen amüsierten sich köstlich. Eines Tages wurde aber doch ein Kapitel gedruckt, aber nicht in Moskau, sondern in Frankfurt am Main. Wladimir Wojnowitsch hatte davon nichts gewusst und auch keine Freigabe erteilt. Trotzdem bekam er nun in Moskau enorme Schwierigkeiten. da er weiter in offenen Briefen für bedrängte Künstler und die Meinungsfreiheit eingetreten war, hatte ihn der auf Parteilinie getrimmte Schriftstellerverband ohnehin auf dem Kieker. Vom Vorstand wurde er zur Aussprache vorgeladen. Sein Verhalten sollte hinterfragt werden. Wojnowicz lehnte die Vorladung ab. Er werde nur kommen, teilte er mit, wenn zuerst das Verhalten des Schriftstellerverbandes diskutiert würde. Daraufhin tat der Schriftstellerverband das, was er ohnehin vorhatte. Er schloss den widerborstigen Wojnowicz aus. Den Simpel Tschontkin konnten die Sowjetfunktionäre hingegen nicht mehr stoppen. Der Roman war inzwischen vollständig in den Westen gelangt und machte in 25 Sprachen weltweit Karriere. Aber warum hatte Wladimir Wojnowicz ausgerechnet eine Witzfigur zum Helden seines Romans gemacht? Listig stellte er sich diese Frage selbst. Hätte der Autor nicht einen echten, mannhaften Krieger aus dem Leben herausgreifen können, einen hochgewachsenen und disziplinierten Soldaten, der bei der militärischen wie bei der politischen Ausbildung ganz vorne liegt? Ja, ich hätte es gekonnt, doch es ist mir nicht gelungen. Die Guten und vor allem die Besten waren schon vergriffen. Da musste ich mich an Tschontkin halten. Und wie war nun dieser Iwan Tschontkin? Darüber lässt Wojnowicz in seinem Roman ein Militärzeugnis nüchtern Auskunft geben. Infolge seiner niedrigen Gesamtbildung und seines engen Horizonts verhielt er sich im Politunterricht stets passiv. Er schrieb niemals mit und kannte sich in den Fragen der aktuellen Politik sowie der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus nur höchst unzureichend aus. Der Übernahme freiwilliger Verpflichtungen hat er sich immer zu entziehen gewusst, politisch ausgewogen, moralisch standfest. Während die Feuilletons im Westen seinen Roman als brillante Groteske und als eine der ganz großen Satiren der Weltliteratur feierten, wurde die Luft für Wladimir Wojnowicz in Moskau immer dünner. In dieser Zeit, es war Mitte der 70er Jahre, lernte ich ihn durch seinen Freund Lew Kopelew kennen. Ich begegnete einem Mann, dessen freundliche Offenheit, hintergründiger Humor und spürbare Willensstärke mich gleich für ihn einnahmen. Er ließ sich nicht anmerken, ob und wie ihn die staatlichen Piesackereien nervten, wie etwa das Kappen der Post- und Telefonverbindung. Über das, was ihm und seiner Familie angetan wurde, ging er ebenso sarkastisch wie souverän hinweg. Obwohl ich Moskau 1977 verließ, verlor ich ihn nicht aus den Augen. Ich bekam mit, dass er mit anderen kritischen Künstlern an einem Samisdat-Almanach namens Metropol mitwirkte. Mit Sorge vernahm ich, dass sich seine Lage weiter verschlechterte. Von einem Vergiftungsversuch hörte ich und war erleichtert, als er 1980 offiziell mit seiner Familie nach Deutschland ausreisen konnte oder musste, weil man ihn loswerden wollte. Auf Einladung der Bayerischen Akademie der Künste gingen die Wojnowicz nach München, wo sie sich sehr gut aufgehoben fühlten. Stoff zum Schreiben fand der Satiriker auch dort. Die deutsche Bürokratie war ihm dabei behilflich, wie sich beim Gespräch in der Ausländerbehörde herausstellte. Beamter, warum haben Sie einen sowjetischen Pass? Wojnowicz, ich bin offiziell ausgereist. Beamter, aber Sie sind doch Dissident. Wojnowicz, ja. Beamter, dann können Sie keinen Pass haben. Dissidenten kommen ohne Pass. Wojnowicz, aber ich habe nun mal den Pass. Beamter, dann können Sie kein Dissident sein. Was sind Sie? Wojnowicz, ich bin Schriftsteller. Zum Beweis legte er die Urkunde der Bayerischen Akademie vor und das genügte. Das Dokument hatte den Beamten sofort überzeugt. Auch im Westen blieb Wladimir Wojnowitsch seinen Prinzipien treu. Er ließ sich nicht vereinnahmen, was er bei seinen Auftritten nicht verheimlichte. Die Menschen sollten wissen, wie sie mit ihm dran waren. Ich wurde in Moskau aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, weil ich in den Augen der Funktionäre ein Dissident war. Im Westen möchte man, dass ich am besten ein Dissident bleibe, der in Vorträgen mächtig gegen die Sowjetunion Stellung bezieht. Diesen billigen Erfolg will ich nicht. Seine integre Haltung half dem Schriftsteller nicht. Er wurde 1981 wie sein Freund Lew Kopelew vom Brezhnev-Regime ausgebürgert. Begründung: Er habe das Prestige des sowjetischen Staates untergraben. Das Faulspiel der noch Supermacht UdSSR brachte ihn seelisch nicht aus dem Gleichgewicht. Er reiste mit seiner Familie in die USA, wo ihn russische Taxifahrer gleich erkannten und erfreut begrüßten. In Amerika gefiel es ihm. Kein Wunder, er wurde in attraktive Orte eingeladen. An der Elite-Universität Princeton las er russische Literatur. Später hospitierte er am George Kennan Institut in Washington. Ich hatte es dort leichter als in Deutschland, stellte er rückschauend fest. Ich war in den USA bekannter als in Deutschland und hätte deshalb dort gutes Geld verdienen können. Doch Frau und Tochter zog es nach München zurück und im englischen Garten der bayerischen Metropole begann seine nächste große Geschichte. Wladimir Wojnowitsch ließ in seinem nächsten Bestseller den im deutschen Exil lebenden russischen Schriftsteller und Dissidenten Viktor Kartsev, die Ähnlichkeit mit Wojnowitsch war unverkennbar, mit einer Zeitmaschine in das Moskau des Jahres 2042 fliegen. Was er dort entdeckte, kam ihm merkwürdig, aber doch auch irgendwie vertraut vor. Der Genialissimus des Sowjetreiches kreiste in einem Satelliten um die Erde und überwachte aus dem Orbit seine Bürgerinnen und Bürger. Die traditionelle Klopapierknappheit war beseitigt. Die Schriftsteller durften schreiben, was sie wollten, allerdings nur in Gedanken. Papier bekamen sie nicht. Es herrschte der wahre Kommunismus. Ein anderer Romanheld, russischer Schriftsteller und Dissident namens Sim Karnavalow, nutzte ebenfalls die technischen Errungenschaften des Westens, den er ansonsten als dekadent und marode verachtete. Der Mann ist unschwer als Alexander Solzhenitsyn zu erkennen. Er hatte sich für 60 Jahre kryonisieren, das heißt einfrieren lassen, um aus seinem amerikanischen Exil heraus ebenfalls mit einer Zeitmaschine in das Moskau des Jahres 2042 zu fliegen. Dort wollte er sein Volk aus den Klauen des Kommunismus befreien, es gleichzeitig aber auch vor der westlichen Demokratie bewahren und ein neues christliches Russland aufbauen. Moskau 2042 erschien 1986, zuerst in Amerika. Die Book Review der New York Times feierte Wladimir Wojnowitsch als einen außergewöhnlichen, fantastischen Schriftsteller und adelte ihn mit dem Titel Doyen, der Satiriker des 20. Jahrhunderts. Wohlklingende Titel, wusste auch Josef Stalin zu vergeben, allerdings mit Hintergedanken. Der Diktator liebte es, Schriftsteller als Ingenieure der menschlichen Seelen zu bezeichnen. Das klang gefühlvoller als Propagandisten der kommunistischen Idee, meinte aber das Gleiche. Diese Spezies, die im sowjetischen Schriftstellerverband parteitragend das Sagen hatte, knöpfte sich Wladimir Wojnowitsch in seiner Erzählung Schapka, zu Deutsch die Mütze, vor. Dazu schuf Wladimir Wojnowitsch den Schriftsteller Jefim Rachlin, einen braven Ingenieur der menschlichen Seele. Er schrieb nur über gute Menschen, betätigte sich darüber hinaus positiv in der Sowjetgesellschaft und hielt sich deshalb längst reif für besondere Anerkennung. Die konnte man durchaus bekommen, denn für verdiente Mitglieder hatte der Schriftstellerverband eine besonders exquisite Form der Ehrung ausgeklügelt. Je nach Bedeutung vergab er Mützen unterschiedlicher Qualität. Oberste Kategorie war Rentier. Dann folgte Bisam, ganz unten rangierte Kaninchen. Und, Sie ahnen es, genau mit einer Mütze dieser Kategorie wurde Jefim Rachlin, der Ingenieur der menschlichen Seelen, ausgezeichnet. Aber selbst dieses Fell wurde ihm nicht zuteil. Wie sich herausstellte, hatte die Inventur die Mütze unter Hauskatze mittelflauschig registriert. Der linientreue Rachlin war in den Grundfesten seiner sowjetischen Gesinnung erschüttert und fast bereit, Dissident zu werden. Erschüttert in ihren Grundfesten war längst die gesamte Sowjetunion. Gorbatschows radikales Reformprogramm mit Glasnost und Perestroika zeitigte unterschiedliche Ergebnisse. Während die sozialistische Planwirtschaft nun endgültig den Bach hinunterging, wirkten Kunst und Kultur plötzlich wie befreit. Nicht völlig, aber beachtlich. So kam die Satire Schapka ins Theater. Das Bühnenbild wurde vom Maler Boris Birger geschaffen, der wie sein Freund Weinowitsch vor wenigen Jahren noch wie ein Staatsfeind behandelt worden war. Es ging weiter, viel weiter. 1990 erhielt Wladimir Weinowitsch seine Staatsbürgerschaft zurück. Ein Jahr später ging die einstige rote Supermacht UdSSR endgültig unter. Aus den ehemaligen Sowjetrepubliken wurden eigenständige Staaten. Der Schriftsteller Weinowitsch war nun im eigenen Land völlig anerkannt. Er pendelte zwischen Moskau und München hin und her, bis er sich schließlich dauerhaft in seiner russischen Heimat niederließ. Da sich um ihn herum so vieles veränderte, begab sich auch Wladimir Weinowitsch auf Neuland. Er entdeckte für sich die Malkunst und fand auch auf diesem Feld Anerkennung, wie sich auf Ausstellungen zeigte. Seine enorme Produktivität löste in seiner Familie allerdings so etwas wie Besorgnis aus. Sie lud einen Psychotherapeuten ein. Das Ergebnis des Besuchs war überraschend, aber nicht für Weinowitsch. Der Therapeut nämlich kaufte ihm einige Bilder ab. Die Leidenschaft für das Malen ließ bei Wladimir Weinowitsch die literarische Einfallskraft nicht verkümmern. Um die Jahrtausendwende brachte er ein Buch heraus, das sein Verlag als sein vielleicht reifstes Werk ankündigte. Monumentalnaja Propaganda hieß es auf Russisch. In Deutschland erschien es unter dem Titel Aglaja Rewkinas Letzte Liebe, eine Satire auf verbohrte Ideologie. Es ging um die leidenschaftliche Liebe einer glühenden Bolschewikin zu Stalin. Zwei Sternstunden hatte ihr das Leben beschert. Die erste war die Einweihung des Stalin-Denkmals, das in ihrem Ort trotz größter finanzieller Nöte auf ihre Initiative hin aufgestellt wurde. Die zweite war die Sprengung. Die zweite schlug ihr bei der Sprengung einer Fabrik vor den heranrückenden deutschen Truppen. Unter Zeitdruck hatte sie allerdings ihren Mann gleich mit in die Luft gesprengt. Die Heimat wird dich nicht vergessen, hatte sie ihm noch zugerufen, bevor sie den Auslöser betätigte. Nun richtete sich ihre ganze Liebe auf Stalin. Als nach dessen Tod die Spuren seines Personenkults im ganzen Land Denkmal für Denkmal beseitigt wurde, rettete sie das örtliche Monument des großen Führers und brachte es in ihrem Zimmer in Sicherheit. Was sich der Autor als groteske Retroperspektive ausgedacht hatte, entpuppte sich während des Schreibens mehr und mehr als aktuelle politische Realität. Nichtsdestotrotz erhielt Wladimir Wojnowicz für die nicht gerade schmeichelhafte Satire 2001 von Präsident Wladimir Putin den Staatspreis der Russischen Föderation. Ein Jahr später wurde er für bürgerlichen Mut mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet. Aber Wojnowicz wäre nicht Wojnowicz, wenn er nicht bei denen oben und der Mehrheitsmeinung auch aneckte. Alexander Solzhenitsyn, der nach seiner Rückkehr aus dem Exil nun in Russland wegen seiner nationalistisch-religiösen Ansichten von Führung und Volk hofiert wurde, ging Wladimir Wojnowicz gehörig auf die Nerven. Das brachte in seinem Buch Porträt na Fonie Mifa, zu Deutsch Porträt vor dem Hintergrund eines Mythos, unmissverständlich zum Ausdruck, was ihm heftige Kritik eintrug. Pietätloser Umgang mit dem Klassiker wurde ihm vorgeworfen. Gegenwind erprobt, übte sich Wladimir Wojnowicz nicht in ängstlicher Zurückhaltung. Wie früher, als es für ihn noch weit gefährlicher war, nahm er kein Blatt vor den Mund, wenn es um Rechtmäßigkeit und Wahrheit ging. Die Annexion der Krim und die militärische Intervention in der Ostukraine verurteilte er aller Propaganda der Medien zum Trotz mit scharfen Worten. Allerdings, die weitaus größte Mehrheit der russischen Medien hütet sich, seine Kritik zu verbreiten. Lediglich bei dem kleinen, tapferen Radiosender Echo Moskwe, der ebenfalls schmächtigen Fernsehstation TV Dozhd und der Zeitung Novaya Gazeta hat er eine Chance, seine Meinung unter die Leute zu bringen. Verfolgt vom Staat wird er allerdings auch nicht, wie er sagt. Ihn schützen seine Bekanntheit und sein stattliches Alter. Die Obrigkeit zeige sich vermutlich deshalb zu großmütig, weil sie davon ausgehe, dass sich der Fall von selbst löse, demnächst biologisch. So findet Wladimir Wojnowicz in Moskau immer noch einen Verlag, der seine Werke druckt. Und die Bücher sind keine Ladenhüter. Sie werden reichlich gekauft und mit Vergnügen gelesen, was man gut verstehen kann. Es war und bleibt eine Freude, Wojnowicz zu lesen. Der Genuss hat über all die Jahrzehnte nicht nachgelassen. Probieren Sie es selbst. Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Iwan Tschonkin und anschließend Moskau 2042 und schließlich sein letztes Buch Malinowe Pelikan, zu Deutsch der himbeerfarbene Pelikan, in dem der EMS, der erste Mann im Staate, also unverkennbar Putin, kräftig durch den Kakao gezogen wird. Alle diese Werke haben nichts von ihrer Aktualität und Universalität verloren. Sie richten heute wie in Zukunft an jedwede Obrigkeit oder Diktatur auf unserem Globus die Botschaft, sich nicht zu Lasten der Bürger zu überschätzen. Das Lew Kopelew Forum betrachtet die Lebensleistung von Wladimir Wojnowicz nicht nur als herausragend, sondern auch als vorbildlich. Seine vorzügliche Literatur ebenso wie seine Zivilcourage, Menschlichkeit und Wahrhaftigkeit. Aus diesen Gründen erhält er den nach seinem Freund Lew Kopelew benannten Preis für Frieden und Menschenrechte. Unseren Patron hier würde es sehr freuen. Herr Würst hat es schon angesprochen, zwei deutsche Botschafter in Moskau waren Wladimir Wojnowicz in kritischen Tagen sehr, sehr nahe. Andreas Meyer-Landrut und Hans-Georg Wieck. Beide lassen es sich nicht nehmen, dem Preisträger über Grußworte zu gratulieren. Hans-Georg Wieck werden Sie gleich nach mir hören. Andreas Meyer-Landrut kann wegen einer anderen Verpflichtung hier und heute nicht dabei sein. Er hat mich gebeten, an seiner Stelle sein Grußwort zu verlesen, und das tue ich mit Vergnügen.